ARD.
HR Info Kultur
mit Yvonne Koch. Schaut man auf unsere Kulturgeschichte, gibt es unglaublich viele Dichter, Musiker, Entdecker, Erfinder oder Bestimmer. Von Frauen in diesen Rollen hört und sieht man eher selten. Dabei hat es sie durchaus gegeben. Und es gibt im Moment einige Menschen, die diese Frauen in Kunst und Kulturgeschichte wieder sichtbar machen wollen. Wenn man auf die Kulturgeschichte der Menschheit schaut, fällt auf, dass wir für fast alle Epochen eine gewisse Rollenverteilung bei den Geschlechtern im Kopf haben. In Büchern gibt es ja gerne Bilder von jagenden Männern, Männer in staatstragenden Roben oder pinselschwingend mit keckem Hut. Die Frauen werden dagegen, egal ob im Mittelalter, in der Antike oder in der Frühgeschichte, eher züchtig und unauffällig dargestellt. Mal mit Kind oder beim Butterstampfen, vielleicht noch mit Häubchen bei der Wundversorgung. Und irgendwie scheint es, als ob es diese Rollenverteilung schon immer gab und sie deshalb womöglich von der Natur so gewollt ist. Aber ist das wirklich so? Die österreichische Comiczeichnerin und Illustratorin Uli Lust zweifelt das an. Sie ist für ihr Sachbuch-Comic-Projekt Die Frau als Mensch ganz tief eingetaucht in archäologische Funde, neueste wissenschaftliche Erkenntnisse und bisherige Lesarten der frühen Kulturgeschichte. Uli Lust, wenn wir zum Beispiel mal in die ganz frühe Zeit der Menschheit schauen, in die Eiszeit, da gab es ja schon die ersten Darstellungen von Menschen. Was sind denn das für Darstellungen?
Die Kunst, die die Eiszeitmenschen selbst uns hinterlassen haben, zeigt sehr, sehr viele Frauenfiguren. Frauen, die in sich zu ruhen scheinen. Was sie bedeuten, weiß man nicht, aber offenbar waren unsere Vorfahren sehr motiviert, wunderschöne Frauenstatuetten aus seltenen Steinen zu schnitzen oder aus Mammutelfenbein, was nicht sehr leicht zu bearbeiten ist.
Sehr, sehr viele, sagen Sie, so Frauenfiguren. Also wie erkennt man die als Frauenfiguren? Ist das so eindeutig?
Ja, weil es scheint den SchöpferInnen oder Schöpfern sehr wichtig gewesen zu sein, die Weiblichkeit herauszustellen, weil die markantesten, betontesten Punkte sind die Brüste und das Schamdreieck. Mhm. Die sind nicht zwangsläufig sexuell konnotiert. Also die nehmen keine sogenannten erotische Posen ein. Aber als diese Figuren im 19. Jahrhundert auftauchten, konnten die Archäologen, die Männer, das natürlich nicht anders lesen als wir als Objekte für männliche Sehnsüchte. Ich habe die Theorie, oder gleichwertig kann man die Hypothese aufstellen, dass die Figuren von Frauen geschaffen waren, die sich selbst dargestellt haben. Vermutlich waren es ältere Frauen, weil viele dieser Körper ältere Frauen zeigen. Aber der nackte weibliche Körper wird in unserer Kultur leider sehr sexualisiert gelesen und es fiel den Menschen, die sich mit diesen Kunstwerken beschäftigt haben, den Forschern schwer, diesen Körper anders zu lesen als erotisches Spielzeug oder Werkzeug oder als Projektionsfläche für männliche Fantasien. Da sind wir ja heute schon weiter.
Das finde ich jetzt aber erstaunlich, weil Sie haben vorher gesagt, es gibt sehr, sehr viele Frauenfiguren, die man gefunden hat. Wie ist denn das Verhältnis Männer- und Frauenfiguren?
Man hat in der gesamten Eiszeit, also 40.000 bis vor 12.000 Jahren, ungefähr 700 Menschendarstellungen gefunden. Und davon wurden 74 als männlich identifiziert und der Rest ist weiblich. Also viele davon sind sehr eindeutig weiblich. Es gibt eine ikonische Figur aus der Eiszeit, die über einen sehr großen geografischen Raum tradiert wurde. Also die wurde von Spanien bis nach Sibirien hergestellt und die trägt immer ähnliche Zeichen. Es gibt keine vergleichbare männliche Figur im Eiszeitschatz. Das ist einfach ein interessantes Phänomen, das mich angeregt hat, mich mit der Frühgeschichte zu beschäftigen.
Aber ich muss jetzt nochmal nachfragen, die Männerfiguren, sind die mit ähnlich ausgeprägten Sexualorganen dargestellt?
Ja, klar, oder? Klar. Also die Eiszeitkunst zeigt viele Schamdreiecke, zeigt viele Penisse, erigierte. Also die Sexualität scheint dann noch relativ natürlich, also nebenbei miterzählt worden sein. Vielleicht geht es auch um sexuelle Handlungen, aber es ist wahrscheinlich nicht so eine verklemmte Gesellschaft gewesen wie unsere. Es scheint eher, als würden diese Geschlechtsteile der Informationsvermittlung dienen und nicht der erotischen Stimulation.
Jetzt ist es ja so, dass man in der Archäologie, Paläontologie oder sowas immer guckt, so viel wie möglich Fundstücke zu finden, sei es Knochen, Waffen oder Kunst eben. Und so nach und nach, wie so ein Mosaik sich so ein Bild ergibt, wie haben die Menschen in der Zeit gelebt, in der Urzeit jetzt zum Beispiel. Gibt es denn da neue Erkenntnisse, dass man vielleicht Sachen, die man bisher angenommen hat, also zum Beispiel, dass Frauen zu Hause geblieben sind und die Männer jagen waren, gibt es da jetzt neue Erkenntnisse, wo man sagen kann, naja, das war vielleicht gar nicht so?
Ja, diese Vorstellung von der kleinen Familie, wo die Frau zu Hause ist und der Mann das Essen bringt, die stammt wirklich nur aus dem 19. Jahrhundert und war in den traditionellen Wildbeutergesellschaften, auch in späteren Kulturen, nicht üblich. Also alle mussten im Grunde genommen alle Fähigkeiten beherrschen, um zu überleben, weil die Jäger und Jägerinnen waren oft 2-3 Wochen auf der Jagd und dann mussten aber die zu Hause gebliebenen Kinder dennoch versorgt werden. Das heißt, die Frauen mussten jagen können.
Und Sie haben da ja auch im Buch Beispiele gebracht, wie man heute zum Beispiel neue Erkenntnisse hat. Ich erinnere mich da an diese Knochen, die man jetzt Frauen eben zuweist.
Ja, also es gab sehr wenige Erdbestattungen und manche von denen waren sehr reichlich geschmückt und hatten Lanzen dabei oder auch so Jagdwaffen. Und die wurden immer als männlich eingestuft, sobald die größer geschmückt waren und nicht deutlich weiblich waren, also weil die Skelette sehr groß waren. Genanalysen haben einige Missverständnisse zutage gebracht. Zum Beispiel ein Skelett, das sehr feminin aussah und in einem Zusammenhang begraben wurde, der es aussehen ließ wie eine Frau, hat sich als männlich herausgestellt, zumindest biologisch männlich. Das könnte eine Transperson gewesen sein. Also viele kräftige Skelette wurden männlich identifiziert und die Genanalyse brachte zum Vorschein, dass es sich um Frauen handelte. Mhm. Und dass die Schultergelenke auch sehr kräftige Muskulatur hatten. Die Muskulatur schreibt sich ein in die Knochen und man konnte sehen, das sind die Muskeln, die man auch zum Speerwerfen verwendet.
Gut, dass man da die Erkenntnisse zum Teil nochmal neu anguckt oder neue Methoden hat, um das zu hinterfragen. Sie haben ja für Ihre Graphic Novel, für dieses Projekt unglaublich viel und tief recherchiert. Ich habe erst gedacht, Sie waren selber Archäologin, wenn Sie sich da so reingegroovt haben. Herausgekommen ist auf jeden Fall ein besonderes Buch. Im Klappentext wird es als Sachcomic betitelt. Was ist daran Comic und was ist Sachbuch?
Das Thema ist ein Sachthema. Ich forsche mit dem Medium Comic über die Kunst der Frühgeschichte. Also ich habe das Buch gemacht, weil die Frühgeschichte eine Liebhaberbeschäftigung von mir seit 30 Jahren ist. Ich habe meine persönliche Neugier befriedigt und bin zu diesen ganzen Ausgrabungsstätten gefahren und wow. Ich gehe in die Museen, ich lese die Bücher. Das ist mehr so ein persönliches, privates Nerdtum. Und ich habe gedacht, ich kann ja mal versuchen, meine Fähigkeit als Comic-Erzählerin, als dokumentarische Erzählerin zu verbinden mit diesem Thema, weil ich glaube, dass es für die LeserInnen angenehm ist, Bildmaterial zu kriegen zu dieser fremden Welt, die beschrieben wird. Wenn ein Sachbuchautor die Eiszeitwelt beschreibt oder irgendwelche ethnologischen Fallbeispiele, dann hilft das schon, wenn man die Menschen dazu gezeigt kriegt in ihrem Alltagsleben und wenn man versteht, das waren ganz normale, denkende, fühlende Wesen, Menschen, die kognitiv genauso leistungsfähig waren wie wir, wenn nicht sogar leistungsfähiger. Es ist ein Experiment gewesen. Ich gebe zu und ich bin sehr, sehr glücklich, dass es zu funktionieren scheint.
Jetzt bei Sachcomic, also Sie haben das jetzt so beschrieben, weil es halt gezeichnet ist und auch in dieser Form, dann mit so Panels, also in dem Rahmen, wie man halt das von Comic kennt. Aber eigentlich ist ja auch noch ein Comic-Element der Humor. Und ich habe jetzt festgestellt, dass der bei Ihnen durchaus drin ist, aber auf eine ganz feine und ganz, ach, ich finde, unglaublich ansprechende Art.
Oh, das ist schön, dass Sie das sagen.
Ne, das sind ja manchmal auch die Szenen, die Sie darstellen, die entlarven sich so selbst. Also ich erinnere mich an eine Szene, da waren Sie in irgendeinem Vortrag und ein männlicher Professor hat von der Eiszeitkunst berichtet und hat immer nur männliche Skulpturen und Darstellungen und so gezeigt. Dann kam eine Frage aus dem Publikum, wie viel weibliche, männliche gibt. Dann hat er gesagt 100-1, also 100 weibliche, ein männlicher und sagt dann, das erklärt sich aus der Tatsache, dass Männer wichtiger waren als Frauen. Und ich lag am Boden vor Lachen.
Da sieht man wieder, man befühlt das, woran man glaubt, egal wie absurd es ist.
Aber es gibt sogar noch eine Ebene, die ich entdeckt habe. Sie verweben diese Sachgeschichten ja auch mit ihrer eigenen Geschichte, mit Kindheitserlebnissen und Begegnungen bei der Recherche. Warum?
Am Anfang, das sollen Szenen sein, damit man versteht, warum ich mich diesem Thema überhaupt gewidmet habe. Und ich bin als Person eine Moderatorin, stellvertretend für die LeserInnen, die moderne Frau.
Es ist, finde ich, aber ganz schön geschickt, weil Ihr Comic-Alter Ego die Kunst ja entdeckt nach und nach und auch entdeckt, wie unterschiedlich Männer und Frauen in der Kunst dargestellt werden. Da gibt es zum Beispiel eine Szene, Da hat man so den Blick auf einen Ausstellungsraum im British Museum, wo stolze, nackte, antike Männerstatuen um so eine schamhaft kauernde Aphrodite-Figur angeordnet sind. Das ist so geschickt gemacht, dass man quasi durch ihren Blick, ihren gezeichneten Fokus plötzlich diese abstrusen Alltagsszenen überhaupt wahrnimmt, wo man sonst vielleicht vorbeigeht und gar nicht merkt. Und da sieht man ganz deutlich, hier läuft doch was falsch.
Wenn man einmal bemerkt hat, wie diese visuelle Dominanz von Männerporträts das männliche Individuen zeigen, dann geht einem das wahnsinnig auf die Nerven. Man fühlt sich schon so, also es ist einfach eine Zumutung für eine Frau, in einer durchschnittlichen Altstadt spazieren zu gehen, weil man umringt ist von Männern, wichtigen Männern der Stadt. Und wenn Frauen dargestellt werden, dann sind das Allegorien oder Mythen oder Göttinnen. Natürlich hat sich das in der Neuzeit verbessert, aber die alten Werke sind immer noch da, die wirken nach. Und das ist der Kulturschatz, auf dem wir aufbauen und in dem wir auch die alten Artefakte aus der Steinzeit beurteilen. Dabei haben diese Menschen aus der Steinzeit, kannten das ja alles noch gar nicht. Gab es das alles noch gar nicht.
Aber was war Ihnen denn jetzt wichtiger, neueste wissenschaftliche Erkenntnisse darzustellen oder Kulturgeschichte mit einem weiblichen Blick zu sehen?
Mir war es wichtig, Kulturgeschichte zu hinterfragen. Also mir hat die Beschäftigung mit diesem Thema in den letzten 20 Jahren viele Aha-Momente beschert und das ist der Grund, warum ich jetzt diese Zusammenfassung versucht habe, eben mit einigen der wichtigsten Aspekte, um das zu teilen.
Und die Comicautorin Uli Lust sitzt sogar schon am zweiten Teil ihres Sachcomics. Der soll dann in einem Jahr rauskommen. Es ist manchmal schon erstaunlich, wie stark Frauen in Rollen gezwängt werden, was ihnen zugetraut wird und was nicht. Vor allem was die Kunst angeht, sind da die Vorgaben oft sehr strikt. Frauen dürfen davon zwar verzückt sein, aber wehe, sie wollen selber malen oder musizieren. Dann werden sie, wie die Bildhauerin Camille Claudel zum Beispiel, womöglich für verrückt erklärt oder ihre Kunst einfach totgeschwiegen. Wie bei Marie Chael, einer vergessenen Pianistin, die Susanne Pütz für uns wieder sicht- und hörbar macht.
Marie Chael wird 1846 als Marie Trautmann im Elsass geboren. Die Mutter ist kunstinteressiert und fördert ihre begabte Tochter. Mit 10 geht Marie ans Konservatorium nach Paris, allerdings nicht offiziell. Sie muss Privatstunden nehmen, denn für ein Studium ist sie noch zu jung. Erst mit 16 kann Marie offiziell studieren. Wenige Monate danach gewinnt sie 1862 einen Klavierwettbewerb am Konservatorium und startet dann ihre Karriere.
Sie hat mit 20 Jahren Alfred Chael geheiratet, der vor allem in Amerika bekannt war, der sehr verglichen wurde mit Liszt, ein sehr berühmter Virtuose, berühmt für seine Triller zum Beispiel.
Berichtet die Pianistin Cora Irsen. 15 Jahre reisen Alfred und Marie Chael durch Europa und spielen in den großen Konzertsälen, zusammen als Duo, aber auch jeder allein. Marie Chael spielt die großen Komponisten ihrer Zeit, Beethoven, Schumann und Liszt. Eine Frau, die Ungeheures am Klavier leistet.
Sie hat als erster Mensch in Paris alle 32 Beethoven-Sonaten aufgeführt, in 6 Konzerten hintereinander. Das ganze Liszt-Werk aufgeführt, das ganze Schumann-Werk. Also war eine richtig ausgereifte Pianistin.
Wer heute allerdings eine CD von Marie Chael möchte oder gar Noten, hat es schwer. Kaum etwas ist verlegt, nur wenige ihrer 80 Werke wurden aufgenommen.
Sie hat eine Oper geschrieben, 2 Klavierkonzerte, Sonate für Cello und Klavier, für Geige und Klavier, Trios, Quartette, ganz viele Lieder mit Orchesterbegleitung und natürlich ganz viel für Klavier Solo und 2 Klaviere und 4 Hände.
Marie Chaels Musik zu hören ist nicht einfach. Die Stücke sind anspruchsvoll, sehr emotional. Das Komponieren lernt Chael noch ganz jung in Paris bei César Franck. Doch entscheidend ist ihr Kontakt zu Liszt, den sie 1868 mit Anfang 20 trifft. Sie ist total begeistert von seiner Musik, seinem Spiel und seiner Person. Als ihr Mann Alfred Chael einige Jahre später stirbt, verbringt sie jeden Sommer in Weimar bei Liszt.
Sie war seine Freundin, seine Sekretärin. Sie hat ihm geholfen bei seinen Briefen. Sie war immer anwesend bei seinem Unterricht. Sie hat ganz viel mitgeschrieben, um das später an die Nachwelt weiterzureichen. Sie hat sich wirklich um den alten Liszt gekümmert.
Obwohl sie so eng mit Liszt in Kontakt stand, findet man ihren Namen kaum in einer der zahlreichen Biografien. Franz Liszt schätzt Marie-Jaël sehr und widmet ihr sogar eine Komposition, den Mephisto-Walzer Nummer 3. Doch die eigenen Kompositionen von Marie-Jaël werden kaum beachtet, obwohl sie auch von Kollegen wie Liszt oder Saint-Saëns geschätzt werden. Einen möglichen Grund dafür beschreibt Franz Liszt selbst einmal so:
Würde der Name eines Mannes auf ihren Kompositionen stehen, wären sie auf allen Klavieren zu finden.
Als Marie-Jaël 1925 im Alter von 79 Jahren in der Nähe von Paris stirbt, hinterlässt sie weitaus mehr als ihre Kompositionen. 11 Bücher über Klaviertechnik und zur pädagogischen Arbeit mit Schülern gehören ebenso zum Nachlass.
Immer wenn ich von solchen Frauen höre, deren Leistung und Talent zu Lebzeiten nicht anerkannt oder irgendwann sogar totgeschwiegen wurde, dann wird mir klar, das ist wahrscheinlich nur die Spitze des Eisbergs. Und möglicherweise gibt es noch viel, viel mehr weibliche Erfinder, Entdecker und Künstler, von denen wir leider nur bis heute noch nie was gehört haben. Umso wichtiger sind deshalb Menschen und Institutionen, die solche besonderen Frauen sichtbar machen. Und das Archiv Frau und Musik in Frankfurt gehört da eindeutig dazu. Ich habe mit Jelena Rothermel gesprochen. Sie ist Musikwissenschaftlerin und Koordinatorin im Archiv Frau und Musik. Ich habe sie gefragt, was genau in ihrem Archiv aufbewahrt wird.
Wir sammeln vor allem Noten von Komponistinnen, aber auch Literatur über Komponistinnen, Literatur über Musikerinnen, eigentlich alles, was es irgendwie an Materialien zu Frauen in der Musik, im Musikbereich gibt. Wir haben Programmhefte, wir haben Plakate zu Festivals, die nur mit Musik von Komponistinnen gemacht wurden. Wir haben natürlich auch Musik zum Hören, also CDs, Musikkassetten. Ganz viel verschiedene Materialien sind bei uns zu finden.
Jetzt könnte man vermuten, dass Ihre Arbeitsstelle trotzdem möglicherweise ein relativ kleines Archiv ist, weil sich das ja wahrscheinlich vor allem auf die heutige Zeit konzentriert. Denn mir persönlich fällt zum Beispiel gerade mal eine einzige Komponistin aus dem 19. Jahrhundert jetzt nur als Beispiel mal ein, das ist die Clara Schumann. Aber dann hört es bei mir schon auf und ich kann mir vorstellen, dass es vielen so geht. Könnte also sein, dass es womöglich in der Geschichte gar nicht so viel Komponistinnen und Dirigentinnen gegeben hat.
Wie viel es wirklich gab, wissen wir natürlich nicht. Aber wir alleine haben jetzt schon Materialien von über 2000 Komponistinnen bei uns vom 9. Jahrhundert bis heute. Es kommen natürlich immer mehr dazu. Das sind aber längst nicht alle. Es wird sehr, sehr viele gegeben haben, die die Musikgeschichte auch mit geprägt und revolutioniert haben, von denen wir jetzt aber erst wieder nach und nach mehr erfahren.
Bis ins 9. Jahrhundert. Ich bin völlig platt, dass es da überhaupt schon Musikerinnen gab. Wie kommen Sie dann an diese Dokumente ran? Finden Sie die Sache auf Flohmärkten oder wo kriegen Sie die her?
Wir bekommen gerade sehr viel Angebote von Privatpersonen vor allem, die uns Nachlässe überlassen, von Komponistinnen selber, die uns ihre Nachlässe oder auch Vorlässe überlassen. Ansonsten suchen wir auch selber immer viel in Antiquariaten. Also tatsächlich so ein bisschen wie auf dem Flohmarkt, suchen weltweit, was es da an Originalautographen auch noch gibt. Und dann auch schauen wir bei Verlagen oder Verlage senden uns freundlicherweise auch Exemplare von Noten zu.
Und jetzt nur mal so als Größenordnung, wie viel haben Sie da jetzt mittlerweile an Zeugnissen von Komponistinnen und Dirigentinnen?
Ich habe gestern nochmal nachgeschaut, es muss jetzt 31.000 Medieneinheiten bei uns geben.
Das ist erstaunlich. Okay, dann hortet das Archiv Frau und Musik also so ein Stück weit einen musikalischen Schatz oder einen weiblichen Musikschatz von Generationen sozusagen. Aber wird das jetzt nur konserviert und dann quasi so weggesperrt und auch wieder irgendwie vergessen? Oder machen Sie da was draus?
Ja, also Musik muss immer gehört werden. Deswegen sind wir sehr daran interessiert, dass unsere Noten auch in die Hände von MusikerInnen kommen, die dann das spielen. Wir selber versuchen immer wieder Veranstaltungen, Konzerte anzustoßen, wo die Musik aus unserem Archiv dann auch zum Klingen gebracht wird. Wir bekommen in letzter Zeit auch sehr, sehr viele Anfragen selber von Ensembles, die sich an uns wenden und die fragen nach einer bestimmten Musik aus einer bestimmten Epoche zum Beispiel, die sie mit ihrem Ensemble zum Beispiel ihrem Streichquartett spielen können. Und da helfen wir dann eben bei der Recherche. Manchmal haben auch nur wir dann die Noten und können die tatsächlich auch weitergeben und genau sorgen so dafür eben, dass das auch tatsächlich gehört werden kann, die Musik.
Aber aus welcher Intention werden Sie denn angefragt? Also ist das, wir wollen einfach was Besonderes, was man bisher noch nicht kennt, oder ist es, wir wollen wirklich bewusst Frauen fördern?
Meistens ist es tatsächlich so, dass es aus so einem feministischen Grund kommt. Also dass wirklich gesagt hat, wir wollen jetzt mehr Musik von Komponistinnen spielen. Das ist so der häufigste Grund tatsächlich. Manchmal auch, dass MusikerInnen selber Musik gehört haben, im Radio, bei anderen Konzerten und von einer Komponistin gesagt haben, die fand ich so schön, das würde ich jetzt auch gerne nochmal spielen. Oder von der Komponistin muss es doch noch mehr geben. Und dann tatsächlich auch Ensembles, die auf der Suche sind nach, in Anführungsstrichen, neuer Musik, also unbekannter Musik, aber aus der Historie, also aus dem 18. Jahrhundert. Musik, die vielleicht so ein bisschen so klingt wie Mozart, aber eben kein Mozart ist und auch noch nicht so bekannt ist wie Mozart.
Ja, das kann ich mir vorstellen, dass das auch Spaß macht, da was Neues zu suchen und zu finden. Aber helfen Sie mir mal, aus noch früherer Zeit, gibt es da irgendeinen Namen von einer Komponistin zum Beispiel, die ich vielleicht sogar kennen könnte, wo ich aber nie vermutet habe, dass sie Komponistin ist?
Das ist nicht aus früherer Zeit, aber die meisten werden Annette von Droste-Hülshoff kennen.
Ja.
Als Dichterin, als Schriftstellerin, aber sie war auch Komponistin. Sie hat an die 70 Lieder geschrieben. Sie hat auch begonnen immer wieder mit Opernkompositionen, die sie aber leider alle nicht fertiggestellt hat. Sie hat auch mit Clara Schumann zusammen korrespondiert, die sie wiederum angefragt hat für ein Libretto, für eine Oper für Robert Schumann. Auch eine ganz interessante Kommunikation zwischen den beiden. Aber sie hat tatsächlich komponiert, selber geschrieben, die Texte und auch zum Teil selber aufgeführt als Pianistin und als Sängerin.
War schon wieder was gelernt, das wusste ich wirklich gar nicht.
Genau. Hildegard von Bingen natürlich.
Okay.
Die man vielleicht eher so als Äbtissin und über die Naturheilkunde irgendwie kennt.
Genau, also das, dass sie da viel bewegt hat, das wusste ich. Die hat
Genau, sie hat auch komponiert. Sie hat sogar vermutlich eines der ersten Singspiele, das Ordo Virtutum, komponiert und aufgeführt, was damals dann auch zu Ärger mit dem Vatikan geführt hat, weil sie mit ihren anderen Nonnen da aufgetreten ist mit offenen Haaren und das war nicht wohl gesehen. War damals aber schon so bekannt als Äbtissin, dass das dann nicht zu ihrem Rausschmiss oder zu größeren Problemen geführt hat, aber es gab Ärger deswegen. Genau, sie hat komponiert.
In welche Zeit war das ungefähr?
1098 ist sie geboren.
Ach, das war die Zeit, wo die Noten noch gar nicht so aussehen wie unsere Noten, sondern noch so eckig waren, war das das?
Genau, die Neumen, das ist schriftlich erhalten. Also um die Zeit fängt es ja schon an und gerade auch in den Klöstern wurde dann auch schon viel Musik quasi verschriftlicht und das ist finde ich auch ganz interessant, weil ganz am Anfang waren gerade Frauen auch bei solchen Musikschulen, waren sie nicht zugelassen oder Konservatorien. Das heißt, sie haben auch ganz lange nicht gelernt, wie man Musik niederschreibt. Und wenn wir jetzt unsere Musikgeschichte eigentlich auf der verschriftlichten Musik aufbauen, sind erstmal die frühen Frauen
komplett ausgeschlossen.
Wobei sie immer diejenigen waren, die Musik auch mündlich tradiert haben.
Aber gab es eine Zeit, wo man jetzt nachweisen kann, dass da Frauen besonders musikalisch aktiv waren?
Das ist, glaube ich, total schwierig zu sagen, weil wir immer darauf angewiesen sind, zu schauen, was ist erhalten an Dokumenten. Das hat ganz viel damit zu tun, zu welchen Kreisen dann auch Frauen überhaupt zugelassen waren, wo es überhaupt Verdienstmöglichkeiten auch für Komponistinnen gab. Die Kirche war immer ausgeschlossen für Frauen. Und wenn eben das Musikleben sich hauptsächlich in der Kirche abgespielt hat, waren die Komponistinnen da gar nicht Teil dessen.
Ich hätte jetzt eher gedacht, so in der Salonkultur, ne, wo Frauen oft auch Klavier, Geige oder sowas im kleinen Kreis vortragen durften, dass sie da für sich selbst was geschrieben haben, aber vielleicht nicht als Komponistin nach außen getreten sind.
Genau, da gibt es ja zum Beispiel das Beispiel von Fanny Hensel, der Schwester von Felix Mendelssohn-Bartholdy, die auch sehr viel komponiert hat, die erstmal auch die gleiche Ausbildung wie ihr Bruder genossen hat und der dann aber relativ schnell von ihrem Vater, zum Teil auch von ihrem Bruder, klar gemacht wurde, das ist schön für dich so als Privatvergnügen. komponiere ruhig gern weiter, aber das ist nichts, was du zum Beruf machen darfst. Und was sie dann gemacht hat, ist, dass sie tatsächlich dann so diesen halböffentlichen Raum gesucht hat, eben diese Salons, auch selber Salons veranstaltet hat, wo sie dann aufgetreten ist und wo sie dann auch ihre Stücke selber aufgeführt hat. Sie hatte dann glücklicherweise auch die Unterstützung von ihrem Mann, der nicht dagegen war, dass sie weiter komponiert hat.
Gab's auch damals schon,
genau, das gab es auch schon damals. Das war aber tatsächlich eher eine Ausnahme. Wir sehen immer wieder, dass Komponistinnen aufhören mussten mit dem Komponieren, sobald sie geheiratet haben.
Umso schöner, dass es das Archiv Frauen und Musik gibt und dass sowas erhalten bleibt oder auch die Lebensgeschichten dahinter. Aber jetzt mal ein bisschen ketzerisch, also auf der Website steht, dieses Archiv sei das weltweit größte und bedeutendste Archiv dieser Art. Trotzdem kennt es kaum jemand. Hat das Archiv also das gleiche Problem wie die Künstlerinnen? Wird es ignoriert und vergessen?
Ich glaube, wir wurden tatsächlich sehr lange ignoriert. Uns gibt es ja schon seit 1979. So ein kleiner Verein, Privatverein, der sich gegründet hat und der wirklich mit großen Widerständen zu kämpfen hatte am Anfang. Der ist aber immer weiter gewachsen. Das Archiv ist immer weiter gewachsen. Und gerade erleben wir so, dass wir immer stärker nachgefragt werden. Also wir können uns wirklich vor Anfragen kaum retten, was total schön ist, worüber uns wir sehr, sehr freuen. Die Aussage, uns kennt man gar nicht, stimmt eigentlich gar nicht mehr.
Und das war HR Info Kultur, heute mit dem Thema Endlich sichtbar, Frauen in Kunst und Kulturgeschichte. Schön, dass ihr uns hier in der ARD Audiothek gefunden habt. Genau dort gibt es natürlich auch noch viel mehr zum Thema. Zum Beispiel den Beitrag vom Deutschlandfunk in der Reihe Sternzeit, berühmte Entdeckerin Frau Gerasimenko und ihr Rosetta-Komet. Das war's für heute. Mein Name ist Yvonne Koch.